HR Info. Hessen.
Zwei Menschen essen Wurst eines Wurstverarbeitungsbetriebs aus Nordhessen. Anschließend sterben sie. Das ist nur eines unserer Themen heute in HR Info Hessen. Ich bin Heiko Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. In Pizzasalami und einer Brühwurst der Firma Wilke Wurstwaren aus Twistetal im Kreis Waldeck-Frankenberg sind gefährliche Bakterien gefunden worden. Zwei Menschen haben die belasteten Produkte gegessen und sind anschließend gestorben. Der Landkreis hat den Betrieb Mitte der Woche dicht gemacht. hr-info-Reporter Martin Honecker berichtet.
Die Firma Wilke ist ein Traditionsbetrieb. So präsentiert sich der Wursthersteller aus Twistetal-Berndorf im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg selbst auf seiner Internetseite.
Wilke hegt und pflegt eine ebenso traditionelle wie handwerkliche Herstellung von Fleischprodukten. Obwohl wir schon lange keine Dorfmetzgerei mehr sind, wird unser Fleisch zum großen Teil noch so verarbeitet wie zu den Gründungszeiten. Dazu zählt auch, dass wir den Fokus auf die Unterstützung der heimischen Züchter aus der Region legen. Auch hier gilt unser Qualitätsversprechen: beste Produkte mit Herkunftsnachweis, immer zu attraktiven Konditionen für unsere Kunden.
Dieses Qualitätsversprechen hat der nordhessische Wursthersteller offensichtlich nicht halten können. Schlimmer noch, zwei Menschen aus Südhessen sind nach dem Verzehr von Würsten der Firma Wilke ums Leben gekommen. Der Grund? Die Fleischprodukte waren mit Listerien verunreinigt. Das sind Keime, die vor allem für Geschwächte und ältere Menschen lebensgefährlich werden können. Auch Säuglinge und ungeborene Kinder können an einer Listerieninfektion sterben. Reinhard Kubert, Landrat des Kreises Waldeck-Frankenberg, erklärt, warum die beiden bekannten Todesfälle so eindeutig auf die Produkte der Firma Wilke zurückgeführt werden können.
Das Robert-Koch-Institut hat von diesen Bakterien, auch das ist heute technisch möglich, das Genom, also die genetische Erbmasse, untersucht und hat in 99,6% eine Übereinstimmung mit den Bakterien, die in den Produkten gefunden wurden, hergestellt. Also damit ist im Grunde genommen ein ganz klarer Beweis erbracht.
Es sind 5 weitere Menschen durch Listerieninfektionen gestorben. 37 Menschen sind derzeit erkrankt. Unklar ist aber noch, ob diese Fälle mit den Wilke-Produkten zusammenhängen. Nachgewiesen werden die Listerien bereits seit mehreren Monaten auf Pizzasalami und Brühwurst der Firma Wilke. Bereits im März hatte man in Hamburg die Bakterien auf einem Wilke-Produkt gefunden. Daraufhin hat die Lebensmittelbehörde des Kreises Waldeck-Frankenberg eine Grundreinigung in dem Betrieb angeordnet. Erfolglos, wie Landrat Reinhard Kubert sagt. Bis heute ist unklar, woher die Keime genau kommen, aber
wir haben einen Verdacht, dass die Aufschneidemaschinen, sogenannte Slicer, wohl Träger dieser Keime sind und immer wieder für die Verbreitung der Keime sorgen. Wir haben sie intensiv reinigen lassen, begleiten auch den Desinfektionsprozess durch unsere Veterinäre, aber immer wieder tauchen halt die Keime auf. Und wir können und müssen davon ausgehen, dass auch in der ausgelieferten Ware noch Keime vorhanden sind, die unter Umständen tatsächlich dann zu Erkrankungsbildern führen.
Um die Quelle der Verunreinigung jetzt sicher zu ermitteln, ist eine Taskforce aus Lebensmittelüberwachung und Experten der Regierungspräsidien aus Kassel und Darmstadt vor Ort. Sie sollen einen Bericht erstellen und den der Staatsanwaltschaft in Kassel übergeben.
Nach dem Tod von zwei Menschen, die im Zusammenhang stehen mit dem Fund von Keimen in Wurst der Firma Wilke Wurstwaren aus Twistetal im Landkreis Waldeck-Frankenberg, haben die Behörden das Unternehmen dicht gemacht. Und darüber hat Martin Honecker berichtet. Und mittlerweile gibt es neue Details zu dem Fall. Anders als von den Behörden behauptet, sind Wilke-Produkte nicht nur unter eigenem Namen verkauft worden, sondern auch unter fremdem Namen, wie beim Großhändler Metro. Der hat nach eigener Aussage mittlerweile alle Wilke-Produkte aus dem Sortiment genommen. Und der Keimfall macht Wilke auch finanziell zu schaffen. Das Unternehmen hat einen Insolvenzantrag gestellt. Zwei Tote, Keime, Insolvenz. Seit wenigen Tagen ist also öffentlich, was offenbar schon viel früher bekannt war. Trotzdem gibt es noch viele offene Fragen. Und es gibt im Zusammenhang mit diesen Vorfällen massive Kritik von Verbraucherschützern. Wir haben hr-Info-Reporter Michael Pschibilla gefragt, worum es da genau geht.
Da hat sich die Verbraucherorganisation Foodwatch zu Wort gemeldet. Und sie stellt die Frage in den Raum, ob Unternehmen und Behörden wirklich alles Nötige getan haben, um die Kunden der Firma Wilke rechtzeitig zu warnen. Hintergrund ist hier, die Produktion bei dem Wurst- und Fleischwarenhersteller aus Waldeck-Frankenberg wurde ja am Dienstag eingestellt. Allerdings hat es offenbar schon sehr lange Hinweise darauf gegeben, dass bei der Firma irgendwas nicht stimmt. Schon im vergangenen Jahr soll es Meldungen über Produkte gegeben haben, die mit Keimen belastet waren. dann wieder im März und in den Folgemonaten. Die Behörden waren darüber im Bild und haben auch Überprüfungs- und Reinigungsmaßnahmen angeordnet, aber am Ende eben offenbar erfolglos, bis jetzt eben zwei Menschen leider gestorben sind. Außerdem gibt es 37 weitere Krankheitsfälle, bei denen ein möglicher Zusammenhang mit dem Verzehr von Wurst von der Firma Wilke ja noch geprüft wird.
Seit Mittwoch laufen ja intensive Untersuchungen. Konnte denn mittlerweile geklärt werden, wie die Bakterien in die Wurst gekommen sind? Nochmal Michael Pschibilla.
Nein, da gibt es bis jetzt immer noch viele Fragezeichen. Es gibt die Vermutung, dass es an der Aufschnittmaschine passiert sein kann, denn bei der verunreinigten Wurst handelt es sich um in Scheiben geschnittene Pizzasalami und um ebenfalls in Scheiben geschnittene Brühwurst. Aber die direkte Ursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Von der Decke tropfendes Wasser etwa, heißt es. Das müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen. Sicherheitshalber wurde jedenfalls für sämtliche Produkte der Firma Wilke mit Ausnahme der Vollkonserven ein Rückruf gestartet, was aber auch seine Schwierigkeiten hat. Denn die Firma hat nicht nur deutschlandweit geliefert, sondern auch ins Ausland und sehr viele Wilke-Produkte gingen in loser Form an Kantinen, Altenheime und auch Krankenhäuser.
Die Produktion der Firma Wilke wurde gestoppt. Betroffen davon sind rund 200 Mitarbeiter. Wir haben hr-Info-Reporter Michael Pschibilla gefragt, wie geht es denn da jetzt weiter?
Ja, das steht noch völlig in den Sternen und ist sicher auch abhängig von den noch laufenden Untersuchungen. Aber ob die Firma nach diesem Lebensmittelskandal mit zwei Toten noch eine Chance hatte, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, das wird doch von vielen bezweifelt. Für die rund 200 Angestellten ist das natürlich bitter. Sie blicken jetzt in eine ungewisse Zukunft.
Nach zwei Todesfällen in Hessen, die auf den Verzehr von verunreinigter Wurst zurückgeführt werden, gibt es immer noch viele offene Fragen. Informationen waren das von Michael Pschibilla. Im Dannenröder Forst bei Homberg-Ohm im Vogelsbergkreis gibt es Ärger, denn dort soll Wald gerodet werden wegen des Ausbaus der A49. Autobahngegner und Naturschützer wollen das verhindern und besetzen seit gut einer Woche den Wald. hr-Info-Reporter Klaus Pradella hat die Aktivisten getroffen.
Hoch oben in den Baumwipfeln in rund 15 Metern Höhe haben rund ein Dutzend Aktivisten drei Baumhäuser errichtet. Zwei davon hängen so verdeckt in der Krone, dass sie vom Boden aus kaum zu erkennen sind. Doch oben auf der Plattform, ähnlich einer Holzpalette, haben es sich die Aktivisten unter Planen ganz gemütlich eingerichtet und dort auch bereits die vergangene Nacht verbracht. Hinauf und hinunter kommen sie mit dort gespannten Kletterseilen.
Wir sind hier, weil, wenn man sich hier mal umguckt, das ist ein mega wunderschöner Wald, der ist auch super alt. Und genau hier, wo ich gerade stehe, soll eine Autobahn entlang führen, die A49. Eine super unnötige Autobahn und überhaupt stellt sich mir die Frage, warum brauchen wir in heutigen Zeiten noch Autobahnen? Wir sollten längst mal auf andere Verkehrsmittel umgestiegen sein. Und wir sind da oben in den Baumhäusern und besetzen die Bäume, dass diese Autobahn nicht gebaut werden kann.
Und deswegen wollen sie verhindern, dass hunderte von Bäumen gefällt werden, viele davon mächtige Buchen und Eichen bis zu 300 Jahre alt. Aus diesem Grund kämpfen schon seit Jahren neben einer örtlichen Bürgerinitiative, der Schutzgemeinschaft Kleental, auch der BUND, der Naturschutzbund und weitere Initiativen gegen den Weiterbau der Autobahn. Doch das, so wissen auch die Aktivisten, war bisher erfolglos.
Weil seit 40 Jahren es nicht geklappt hat, dass Bürgerinitiativen den Bau dieser Autobahn verhindern wollen. Und deshalb wollten wir andere Methoden nutzen, um den Wald zu schützen. Und durch die Besetzung halt politischen Druck ausüben, damit die Rodung gestoppt wird.
Dass ihre Aktion illegal ist, nehmen die überwiegend jungen Leute in Kauf. Die Polizei war auch bereits mehrfach vor Ort, unter anderem mit einer berittenen Streife. Von einigen sind die Personalien festgestellt worden. Die Beamten haben auch Platzverweise erteilt. Doch das stört keinen der Aktivisten. Im Gegenteil, sie wissen um den Rückhalt aus der Bevölkerung vor Ort.
Ja, es kommen immer mal Menschen am Boden vorbei, um uns Essen und Sachen hochzuschicken. Und manchmal schreiben wir Bestelllisten, was wir brauchen.
Und so stellen sie sich darauf ein, dass sie nicht nur wenige Tage, sondern möglicherweise sogar Wochen den Wald besetzt halten.
So lange, wie es nötig ist, den Wald zu schützen. Und wenn er dieses Jahr nicht gerodet wird und nächstes Jahr gerodet werden soll, dann würden auch Menschen noch ein Jahr bleiben. Aber wir hofften ja darauf, dass die Rodung ausgesetzt wird und der Plan neu festgestellt wird.
Denn der BUND hat den Planfeststellungsbeschluss von vor 7 Jahren gravierende Mängel entdeckt. Deswegen hat der Verband auch beim zuständigen Verkehrsminister Al-Wazir einen Antrag auf Rücknahme gestellt. Aber das Ministerium hat den Antrag abgelehnt. Rechtlich scheinen also die Autobahngegner alles ausgeschöpft zu haben. Das heißt, die Aktivisten müssen sich auf eine Räumung des Waldes einstellen. Doch damit ist nach Polizeiangaben zumindest in den nächsten Tagen noch nicht zu rechnen.
Im Dannenröder Forst bei Homberg oben im Vogelsbergkreis sollen hunderte Bäume gefällt werden für den Ausbau der Autobahn. Aktivisten wollen das verhindern und haben den Wald besetzt. Und von dort hat Klaus Pradella berichtet. Und wir bleiben bei Umweltaktivisten. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da ist die schwedische Klima-Ikone Greta Thunberg über den Atlantik zum UN-Klimagipfel nach New York gesegelt. Jetzt sind 34 weitere Klimaaktivisten aus Europa mit einem ganz ähnlichen Plan in Amsterdam in See gestochen. Ihr Ziel? Die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Santiago de Chile. An Bord des Segelschiffs ist auch eine Studentin aus Wiesbaden. Wir haben sie kurz vor ihrer Abreise in Amsterdam getroffen und hr-Info-Reporterin Sophie Spelsberg berichtet darüber.
Clara von Glaso hat sich fertig gemacht für ihren Segeltrip. Sie trägt eine schwarze Segelhose und eine schwarze Segeljacke. Wasserdichte Kleidung, die für die nächsten 7 Wochen auf hoher See herhalten muss. Das Boot, das für die Überfahrt ihr Zuhause sein wird, ist ein dreimastiges Segelschiff, die Regina Maris. 70 Meter lang, 7 Meter breit. Clara von Glaso freut sich auf das Abenteuer.
Ich habe keine große Angst, aber ich weiß, dass es eine Herausforderung werden wird. Ich bin aber bereit für diese Herausforderung mit den vielen Menschen an Bord, mit den Bewegungen, mit den Stürmen. Ich freue mich drauf und es wird ein großes Abenteuer.
Clara von Glaso ist nicht die einzige Klimaaktivistin. Mit ihr an Bord sind 33 weitere aus ganz Europa. Ihr Ziel ist die UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile Anfang Dezember. Dort wollen sie ihre Ideen für nachhaltige Mobilität präsentieren, die sie an Bord des Segelschiffes entwickeln wollen.
Es geht im Groben und Ganzen darum, Wege nachhaltigen Reisens zu finden. Und zwar Wege, die für alle offen sind und nicht für reiche, privilegierte Menschen.
Ein Jahr lang hat das Team ihre Abfahrt geplant, Sponsoren gesucht und ihr Segelschiff gechartert. Außerdem musste Clara noch 2.500 Euro für die Teilnahme zahlen. Ganz allein auf sich gestellt sind die jungen Klimaaktivisten an Bord nicht. Eine 5-köpfige Segelmannschaft steuert das Schiff. Wegen schlechtem Wetter musste die den Abfahrtshafen kurzfristig vom niederländischen Scheveningen nach Amsterdam verlegen. Doch das Sturmtief sei jetzt in weiter Ferne, sagt der niederländische Schiffsführer Martin Duber.
Es bleibt zum Glück ein bisschen weg von uns. Es kommt nicht Richtung Englischer Kanal, sonst bleibt bei Irland. Und ich denke, wenn es dann über Irland hängt, dass wir schönen Nordwestwind haben in die Biscay. Und dann ist es nur positiv für uns.
Ende November wollen die Klimaaktivisten in Rio de Janeiro ankommen und von dort einen Bus über die Anden nach Santiago de Chile nehmen. Denn den Plan, mit einem E-Bus zu fahren, mussten sie aufgeben. Es fehlen die Ladestationen. Emissionsfrei bleibt der Landweg also nicht, sagt Clara von Glaso. Und zurückreisen? Will zumindest sie wieder mit demselben Segelschiff. Ganz fest stehe das aber noch nicht.
Eine Studentin aus Wiesbaden ist mit 33 anderen Klimaaktivisten von Amsterdam aus in See gestochen. Sie segeln nach Santiago de Chile zur Klimakonferenz. Und die Informationen dazu hatte Sophie Spelsberg.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. In dieser Woche haben wir den Tag der Deutschen Einheit gefeiert und damit das 30. Jubiläum des Mauerfalls. Die Mauer, die Grenze zwischen Westdeutschland und der DDR, die verlief auch durch die Rhön. Und dort lagen Osten und Westen ganz nah beieinander. Auf der einen Seite das osthessische Rasdorf in Westdeutschland, auf der anderen Seite Geisa in Thüringen, also Ostdeutschland. Was denken und fühlen die Menschen dort über ihre Nachbarn? Jetzt, 30 Jahre nach dem Mauerfall, hat sich hr-Info-Reporter Michael Pörtner mal umgehört.
Früher war hier die Welt zu Ende. Seit 30 Jahren kann man die ehemalige deutsch-deutsche Grenze ungehindert passieren. Christine Hahn und Katja Krieg aus Rasdorf im Kreis Fulda kennen die Grenze nur aus Erzählungen. Den Ossi und den Wessi, gibt es die Mauer in den Köpfen noch?
Ja, der kommt halt von drüben, ne? Ja, ne? So hat man früher schon gesagt, ja. Ja,
in der Zone.
Ja.
Wir sagen, also so, meine Mutter sagt manchmal, komm, wir fahren schnell in die Zone einkaufen. Wo ich sage, Mama, das darfst du nicht sagen. Ja. Das ist ja Thüringen, ja, aber ja.
In die Zone nach Geisa führt eine kurze Straße. Früher ein graues Städtchen mit dem typischen Geruch verbrannter Braunkohle in der Luft. Jetzt ist das Rathaus frisch gestrichen, ein Brunnen plätschert in der neu gepflasterten Innenstadt. Besser Wessi und Jammer Ossi, gibt es diese Klischees noch?
Ja, die Sprüche gibt es halt immer noch, ne?
Ein bisschen überheblich, die wollen ein bisschen besser sein wie wir, also kann ich nie verstehen, warum, weshalb hier. Wir sind alle Deutsche.
Bei uns ist alles eins jetzt, nach 30 Jahren. Gut, es fällt immer mal wieder ein Wort und dies und jenes und dies, das war besser und das hätte anders sein können, aber im Großen und Ganzen ist das durch.
Geiser lag früher hermetisch abgeschlossen im Sperrgebiet. Jetzt wächst die Einwohnerzahl. Es gibt neue Gewerbegebiete. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 2%. Als die Mauer fiel, lebte Martin Henkel hier als 14-Jähriger. Jetzt ist er der Bürgermeister.
Ich glaube, hier im grenznahen Bereich ist die Mauer komplett verschwunden. Also da gibt es, glaube ich, keine Unterschiede. Und die Mentalität, die Geiser waren immer sehr stark Richtung Fulda orientiert, ne? Auch Hünfeld-Rasdorf, da gab es ja sehr enge Beziehungen, auch familiäre Beziehungen. Das ist heute auch wieder so, dass über die Grenze hinweg geheiratet wird. Also ich glaube, die Menschen sind hier komplett in der deutschen Einheit angekommen und freuen sich, dass die Grenzen offen sind, genießen die gewonnene Freiheit. Dementsprechend ist da die Mauer verschwunden.
Mit Rasdorf arbeite man besonders im Tourismus zusammen. Das Grenzmuseum Point Alpha bringt 80.000 Besucher in die Region. Die ehemalige deutsch-deutsche Grenze ist heute eine Gedenkstätte. Historiker Arne Machelet steht buchstäblich mit einem Bein im Westen und mit dem anderen im Osten.
Gerade hier im Geiseramt besteht ja seit Jahrhunderten auch eine sehr enge Verbindung, kulturelle Verbindung zum Fulderer Raum. Das hat sich sehr schnell nach der Grenzöffnung wieder etabliert. Deswegen denke ich mal, dass hier in der Gegend die Mauer in den Köpfen doch größtenteils verschwunden ist. Es mag anders aussehen in Teilen Deutschlands, je weiter man von der Grenze sich entfernt. Vielleicht im Rheinland oder in Sachsen sieht das vielleicht etwas anders aus als hier. Aber ich denke mal, hier bei uns in der Region hat sich das größtenteils erledigt.
Sagen die Menschen aus dem ehemaligen Grenzgebiet in der osthessischen Rhön. Dort lagen Westdeutschland und DDR ganz nah beieinander. Und von dort hat Michael Pörtner berichtet. Und der Tag der Deutschen Einheit, der ist ja ein Feiertag, also für viele von uns ein freier Tag. Trotzdem haben viele Menschen geackert. Die haben nämlich Spaten und Gießkanne zur Hand genommen, um Bäume zu pflanzen. Dazu hatte nämlich die Staatskanzlei in Kiel aufgerufen. Dort wurde dieses Jahr der Tag der Deutschen Einheit gefeiert und um alle Bürger irgendwie mit einzubeziehen, wurde dort die Aktion Einheitsbuddeln ins Leben gerufen. Und daran haben sich auch Städte und Gemeinden in Hessen beteiligt, zum Beispiel Gießen, Sontra oder Eltville. Und hr-Info-Reporter Rainer Janke war für uns bei einer Baumpflanzaktion in Fritzlarlohne im Schwalm-Eder-Kreis dabei.
Mit 5 bis 10 Baumpflanzern hatte Horst Höhmann von der Waldgenossenschaft Lohne eigentlich gerechnet. Doch pünktlich um 11 Uhr standen über 50 Frauen und Männer bereit, alle bewaffnet mit Spaten und Gießkannen, bereit zum Einheitsbuddeln. Zum Glück hatte Höhmann rund 100 Setzlinge organisiert, die nun eingepflanzt werden mussten.
Wir haben Wildlinge gezogen, das heißt aus einer Naturverjüngung diese Bäume entnommen und die werden hier gepflanzt. Weil hier war eine Fichtenschonung und das soll jetzt umgewandelt werden in einen naturnahen Wald mit vorwiegend Eichen und Hainbuchen.
Und dann ging's los. Zunächst ein ordentlich tiefes Loch in den Waldboden graben. Henning Wackerbart zeigt, wie es geht.
Den Spaten, tiefes Loch machen, so dass die Pflanze rein kann. Dann die Pflanze reinsetzen und wieder schön andrücken.
Dann wurden die kleinen Bäumchen eingesetzt und die Setzlinge mit einem Holzstab fixiert, erklärt Baumpflanzer Bernd.
Damit beim Freischneiden im Frühjahr nicht die Pflanzen abgeschnitten werden mit.
Während die Männer mit dem Spaten zugange waren, hatten die Frauen die Gießkannen gezückt. Denn so ein junger Baum braucht vor allem viel Wasser, verrät Annegret Wöhler.
Es ist halt alles noch unheimlich trocken hier. Es hat zwar geregnet, aber es geht ja nicht in die Erde rein.
Bei so viel Begeisterung waren die 100 Eichen nach nicht einmal einer Stunde eingepflanzt. Trotz des einen oder anderen Problems mit dem Boden.
Der Waldboden ist leider noch ziemlich trocken. Das macht es nicht ganz so einfach.
Und auch die Jüngsten legten natürlich kräftig Hand an, wie der 8-jährige Oliver.
Erst buddelt man ein Loch, dann setzt man den Baum da rein. Da muss man die Erde draufkippen, ihn markieren und dann Wasser draufkippen.
Das Einheitsbuddeln der Waldgenossenschaft Lohne war also auf jeden Fall eine runde Sache. Und ein Zeichen für die Einheit Deutschlands habe man auch noch gesetzt, sagt Horst Höhmann. Ein Zeichen, das aber nun gehegt und gepflegt werden muss.
Erstmal müssen wir ein Gatter bauen, damit die Rehe die Bäume nicht abfressen. Und dann muss das jedes Jahr gemäht werden.
Sprach's und lud am Ende des Buddelns alle Waldarbeiter zum Fest nach dem Fest ein.
Im Anschluss hier dran gibt es natürlich Würstchen und Ofenkuchen bei uns am Hof.
Am Tag der Deutschen Einheit sind deutschlandweit Bäume gepflanzt worden bei der Aktion Einheitsbuddeln. Und von einer Aktion in Fritzlar-Lohne im Schwalm-Eder-Kreis hat Rainer Janke berichtet. Und an der Aktion Einheitsbuddeln hat auch der Hessische Rundfunk teilgenommen, in Person von Intendant Manfred Krupp. Er hat auf dem Gelände des HR einen Ginkgo-Baum gepflanzt.
Ich finde es einfach toll, dieses Signal zu verbinden. Es ist etwas gelungen. Es ist gelungen, 30 Jahre deutsche Einheit. Und es kann gelingen, dass wir jeder was tun, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen oder aber einfach ein positives Zeichen zu setzen. Ein Baum alleine reicht nicht, aber kein Baum ist viel zu wenig. Und wenn ganz viele einen Baum pflanzen, glaube ich, können wir alle einen Teil tun. Und das soll ein Signal sein, auch an die Hörerinnen und Hörer, auch an die Kolleginnen und Kollegen im HR.
Sagt HR-Intendant Manfred Krupp. Er hat an der deutschlandweiten Aktion Einheitsbuddeln teilgenommen und auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks einen Ginkgo-Baum gepflanzt. In Frankfurt fehlt Wohnraum, vor allem bezahlbarer. Um die Lage etwas zu entschärfen, sollte im Westen Frankfurts, im Stadtteil Sindlingen, zwischen der A66 und dem Main, ein neues Wohngebiet entstehen. 2000 neue Wohnungen sollten hier gebaut werden, aber daraus wird jetzt erst einmal nichts. Denn die Fläche ist schon besiedelt, und zwar vom Feldhamster. Der gehört ja zu den bedrohten Tierarten und ist in Hessen nicht mehr so häufig anzutreffen. Größere Populationen gibt es nur noch rund um Friedberg, Trebur und eben Frankfurt-Sindlingen. Deswegen hat die Stadt Frankfurt das geplante Bauvorhaben gestoppt. HR-Inforeporterin Saskia Klingelschmidt mit den Einzelheiten.
Der Feldhamster war früher ein Plagegeist für die Bauern und wurde gejagt. Heute setzen Tierschützer alles daran, um sein Überleben zu sichern. Der weißbraune Nager ist vom Aussterben bedroht. Das weiß auch Landwirt Patrick Stappert aus Frankfurt-Sindlingen. Beim Mähen seines Ackers tauchte mal eines der Tiere auf.
Ich bin mit dem Mähdrescher extra rückwärts gefahren und gesagt, was soll das arme Tier? Ich wusste von denen, dass sie bedroht sind und dass es nicht mehr viele gibt. Und daraufhin bin ich natürlich in eine andere Richtung gefahren und habe dann weiter gemäht an dem Acker, sodass er dann Zeit hatte, sich wieder in seinen Bau zurückzuziehen.
Im Stadtteil Sindlingen im Westen Frankfurts gibt es ihn noch auf einigen Feldern. Doch hier soll ein neuer Stadtteil entstehen mit mehr als 2000 Wohnungen. In Frankfurt ja auch dringend gebraucht. Doch nun ruht das Planungsverfahren auch wegen des Feldhamsters. Das freut in Sindlingen nicht jeden. Zum Beispiel Sikard Pavlik, einer der Stadtverordneten.
Ich werde von vielen Menschen angesprochen, die mich fragen, wann kommt das Wohngebiet? Die dafür sind und die erwarten bezahlbare Wohnungen. Sie erwarten, dass der Durchgangsverkehr aus dieser gesamten Siedlung rausgeht. Sie erwarten bessere Einkaufsmöglichkeiten, die sich mit einem solchen Areal auch darstellen lassen.
Pavlik setzt sich für das Bauvorhaben ein. Mittlerweile gibt es ja auch Vorschläge, damit es weitergehen kann, etwa Umzugspläne für den Feldhamster. Doch das ist heikel, weiß der Biologe Tobias Erik Reiners von der Senckenberg-Gesellschaft.
Also Feldhamster umzusiedeln ist sehr aufwendig. Das ist sehr kostspielig. Und auch die Projekte, die ich kenne, wo das durchgeführt worden sind, nach einigen Jahren sind die Feldhamster sind dann auch ausgestorben, die man umgesiedelt hatte.
Eine Umsiedlung soll es seitens der Stadt vorerst nicht geben. Das freut Landwirt Patrick Stappert. Er engagiert sich im Rahmen eines Schutzprogrammes sogar für die Nager. Außerdem hat er sein Land größtenteils von der Stadt gepachtet. Die großflächige Bebauung wäre für ihn katastrophal.
So eine große Bebauung in dieser Dimension hätte für meinen Betrieb das Wirtschaftliche ausbedeutet. Muss man ganz klar sagen. Der Feldhamster ist aber momentan ein gegenseitiges Schutzprogramm. Ich schütze den Hamster und der Hamster schützt mich, ja, als Landwirt.
Im Frankfurter Stadtteil Sindlingen ist ein Bauvorhaben gestoppt worden, weil dort der bedrohte und geschützte Feldhamster lebt. Informationen waren das von Saskia Klingelschmidt. Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat erstmals eine Bischöfin. Zum ersten Mal in der Geschichte hat eine Frau die Führung übernommen. Beate Hofmann ist bei einem Festgottesdienst in Kassel in ihr Amt eingeführt worden und Lothar Bauer-Ochse hat den für uns verfolgt.
In ihrer Predigt rief die neue Bischöfin dazu auf, mutig, nüchtern und wachsam für eine offene und friedliche Gesellschaft einzutreten. Die Welt sei unübersichtlich geworden und von manchen werde auch Angst geschürt. Es gehöre zu den Grundüberzeugungen der Kirche, dass es keine Rolle spielt, wo Menschen herkommen. Kirchliche Gemeinschaft gelingt dort, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern einander zuhören, miteinander beten und feiern, so Bischöfin Beate Hofmann. Zuvor war der scheidende Bischof Martin Hain in den Ruhestand verabschiedet worden. Hain stand 19 Jahre an der Spitze der nordhessischen Landeskirche.
Zum ersten Mal in der Geschichte hat eine Frau die Führung der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck übernommen. Details waren das von Lothar Bauer-Ochse. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Ihnen ein schönes Wochenende.